Ja, ich bin wirklich glücklich, dass ich mal vor der Gelsenkirchener und namentlich Rothausener Jugend meine Botschaft sagen darf. Wir wollen heute Abend über das Thema sprechen, gibt es eine Hölle? Am liebsten würde ich jetzt mal Zettel verteilen und Bleistift und bitten, jeder soll mal draufschreiben, ja oder nein. Was würden Sie draufschreiben? Also vor etwa 4 Jahren, es können auch 5 gewesen sein, so genau weiß ich nicht mehr, gab es in Norwegen einen ganz fürchterlichen Zeitungsstreit, der da schließlich das ganze norwegische Volk ergriff. Der Anlass war folgender. Da lebt in Oslo, das ist bekanntlich die Hauptstadt von Norwegen, das hat man Schule gelernt, nicht? Ein Professor namens Hallesby, ein gelehrter und frommer Mann. Dieser Professor Hallesby, den habe ich noch kennengelernt, große Erscheinung, der sieht aus wie so ein alter Wikinger, nicht? Ich glaube, seine Vorfahren, Norweger, die waren so die Kerle, die zuerst nach Amerika kamen. Der hat öfters mal Andachten morgens im Rundfunk gehabt. Und da hat er eines Morgens im Rundfunk etwa Folgendes gesagt. Man sollte den lebendigen Gott fürchten. Es könnte nämlich passieren, dass du heute Abend friedlich ins Bett gehst und morgen früh in der Hölle aufwachst. Sagt er also über den Rundfunk. Und da war nun ein berühmter Journalist, wisst ihr, in Norwegen gibt es noch so berühmte Journalisten, die bekannt sind wie Filmstars. Den ärgerte das maßlos. Und er schrieb in der größten Zeitung Norwegens einen großen Artikel. Das ist ja Wahnsinn, was der Professor Hallesby da sagt. Es gibt doch keine Hölle. Da hat man im Mittelalter dran geglaubt. Aber wir sind doch im 20. Jahrhundert. Wir verbieten uns, dass uns im Rundfunk hier solche mittelalterlicher Unsinn vorgesetzt wird. So ein Artikel in der größten norwegischen Zeitung. Wie das dann so ging, die kleineren Zeitungen übernahmen das und bald ging das durch die ganze Presse ein großes Geheul. Wir verbieten uns, dass wir hier dumm gemacht werden. Mit Vorstellungen vom Mittelalter. Den Männern vom Rundfunk war das ein bisschen peinlich und so baten sie den Professor Hallesby, er soll das nochmal richtig stellen. Und gaben also einen Morgen, wo er nochmal sprechen sollte. Na, und dieser Wikinger, der trat also, ihr wisst ja, was Wikinger waren, richtige Seeräuber, nicht? Dieser Professor Hallesby, dieser großartige Kerl, tritt also an dem Morgen wieder vors Mikrofon und sagt, ich kann meiner norwegischen Nation nur sagen, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, wird er ernten. Es kann sein, dass ihr heute Abend friedlich ins Bett geht und morgen früh in der Hölle aufwacht. Ach, nun war der Bart natürlich ab, dass er genau dasselbe noch einmal sagte. Die Zeitungen heulten Mord und Brand und der berühmte Journalist, der hatte schon genug, der sagte, die anderen machen das jetzt schon, der schrieb einen Brief an alle Bischöfe, katholischen, evangelischen von Norwegen, sie sollen sich dazu äußern, ob es eine Hölle gäbe oder nicht. Das war sehr interessant. Einige, die machten so einen kleinen Eiertanz, die sagten, eine Hölle natürlich, aber und zwar nicht. Aber zum Beispiel der führende Bischof von Norwegen, Bischof Smemo in Oslo, schrieb zurück, ja, es gibt eine Hölle. Und so schrieben die meisten bedeutenden Bischöfe von Norwegen. Das gab durch die Zeitung einmal so einen Krach, dass das kleinste Dorf davon aufgeblieben ist. Die Leute diskutierten auf einmal nicht mehr über Nasser oder über Preiserhöhung oder über, darüber diskutiert hier, Fußballmeister oder über die Beatles. Ja. Sondern die Leute diskutierten auf einmal darüber, ob es eine Hölle gibt. Das ging sogar in andere Länder über. Ihr wisst ja, was der Spiegel ist, nicht? Der Spiegel, ihr wisst, was der Spiegel ist, ja? So eine Zeitschrift hier, wo sie. Sogar der Spiegel brachte einen großen Artikel, der Höllenstreit in Norwegen. Und ich habe ihn damals gelesen und war ganz erstaunt. Ich dachte, die äppeln da einfach drüber. Die waren geradezu betroffen, dass auf einmal ernsthaft und kluge Männer warnen vor der Hölle. Und dann war es vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahre später, da war ich eingeladen zu Vorträgen nach Norwegen vor Studenten. Und das fing damit an, dass ich in Oslo, wie gesagt, die Hauptstadt von Norwegen, eine Pressebesprechung hatte, da kommen die Zeitungen zusammen, so damit die erstmal wissen, was das für ein Kerl da reden soll zu Studenten. War eine Pressebesprechung in so einem großen Hotel in Oslo. Wo waren vielleicht so 15 bis 20 Herren und Damen zusammen, nicht Fotografen, die mich knipsten und. Und dann sitzt man so im Kreis und dann geschah das Wunderliche, als ich da saß, dass ich zur Linken den Professor Hallesby hatte. Der war als Vertreter der christlichen Presse erschienen. Und zu meiner Rechten saß der berühmte Journalist, der berühmte Zeitungsschreiber, der den Hallesby so angegriffen hatte. Da so die übrigen so im Kreise drumherum. Da war ich genau zwischen die zwei Feuer geraten. Dann war also erst eine Pressebesprechung für meine Vorträge. Wisst ihr, das geht dann so zu. Ich erzähle ihnen so ein bisschen, was ich will und was ich vorhabe. Und dann fragen sie mich, sind sie verheiratet, treiben sie Sport und warum haben sie Glatze und so, ne? Na ja, ich habe auch mal Sport getrieben. Nur keine Bange, ich werde auch mal alt, ne? Und wie dann die Pressebesprechung so zu Ende war und die schreiben da so mit und schreiben dann einen großen Artikel und dann geknipst, nicht? Dann war hinterher noch so ein kleines Frühstück, so ein kaltes Buffet, wo alles so rumsteht, sich unterhält. Und da kam ich schon gar nicht zum Frühstücken, denn sofort ging das natürlich los. Der berühmte Journalist zu meiner Rechten fragte, Herr Pfarrer, da ist Professor Hallesby. Ja, ja, ich sage, ich weiß. Herr Pfarrer sagte, ja oder nein? Gibt's eine Hölle? Da habe ich gesagt, ja, es gibt eine Hölle. Das weiß ich ganz bestimmt. Hallesby drückte mir leicht die Hand, so. Und der Journalist, der ganz ärgerlich lief, stand auf, lief einmal hin und her und dann sagte er, wie kommen Sie zu der Meinung, dass eine Hölle ist? Da sage ich, wenn Sie Geduld haben, will ich es Ihnen erklären. Dann habe ich ihm erklärt, was ich euch jetzt erklären will. Könnt ihr zuhören? Mir sagte ein Mädel heute Abend, ich schlafe ein, ich habe so viel gearbeitet, ich bin müde. Wenn der Erste einschläft, meldet mir das, höre ich sofort auf. Ja? Ich will euch jetzt erklären, warum ich überzeugt bin, dass es eine Hölle gibt. Und warum ich euch warnen muss, meint ihr, ich stände zu Vergnügen hier. Es sind hier Menschen, die auf dem Weg in die Hölle sind. Ja, aber wie kommen Sie zur Überzeugung, fragt der Journalist. Da habe ich ihm gesagt, ich habe zwei Gründe. Der erste Grund ist der. Hier, mein Kopf. Sehen Sie, ich weiß, dass, ihr müsst jetzt mitdenken, nicht? Ich weiß, dass Gott lebt. Es gibt einen heiligen, großen Gott. Da sagt er, woher wissen Sie das so gewiss? Dann habe ich gesagt, weil er sich geoffenbart hat in Jesus. Seit Gott seinen Sohn gesandt hat, nämlich Jesus, kann man Gott nicht mehr leugnen. Ich pflege zu sagen, seit Jesus gekommen ist, ist Gottes Leugnung Dummheit oder böser Wille. Gott lebt. Und nun passen Sie auf, sagte ich dem Zeitungsschreiber. Sehen Sie, Sie dürfen ohne Gott leben, wenn Sie wollen. Gott zwingt niemand. Du kannst ruhig gottlos sein. Hindert dich Gott nicht dran. Du darfst seine Gebote mit Füßen treten. Du kannst den Sonntag entheiligen. Du kannst fluchen. Du darfst lügen. Du kannst schmutzige Dinge treiben. Du kannst ohne Gott leben. Aber, bitte hört mir jetzt gut zu, dann müsst ihr auch in alle Ewigkeit ohne Gott leben. Dann müsst ihr es riskieren, zu sterben ohne Gott. Und es gibt eine Ewigkeit, und dann dürft ihr in Ewigkeit, ihr dürft dann in Ewigkeit ohne Gott sein, und das ist die Hölle. Ihr könnt ruhig so Vorstellungen von so alten Bildern, wo so Teufelchen Feuer schüren, weglassen. Hölle ist, dass man in Ewigkeit gottlos ist. Dann müsst ihr ohne Gott sein. Versteht ihr? Hier wählt man sich das. Gott zwingt keinen von euch. Ganz Schrotthausen darf Gott absagen. Aber dann müssen sie in Ewigkeit ohne Gott sein. Und das ist die Hölle. Es gibt ein deutsches Wort, das heißt von Gott verlassen. Das ist die Hölle. Ich glaube, in der Hölle werden die Menschen einmal sagen, einmal beten dürfen. Gott hört nicht mehr. Einmal noch ein Choral singen. Es fällt dir keiner mehr ein. Du wirst nur von deinen Sündentrieben gepeitscht. Das ist die Hölle. Gott verlassen. Der große russische Dichter Dostojewski hat gesagt, die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht. Ich habe dem Journalisten gesagt, sehen Sie, Gott zwingt Sie nicht. Sie können ohne Gott leben, Sie dürfen das. Aber dann haben Sie sich gegen ihn entschieden und werden in Ewigkeit ohne ihn sein. Das gibt nicht im Sterben auf einmal. Das kommt in 100 seltensten Fällen vor, nicht? Gerade weil ihr Gott gegenüber die größte Freiheit habt, darum könnt ihr Hölle und Himmel wählen. Und das muss der kleinste Junge mit 14 Jahren sich klar machen. Nicht, wenn die anderen Äpfel, so alles Quatsch. Gut, dann dürfen sie doch Hölle in Ewigkeit sagen, ist alles Quatsch. Und ihr Herz wird lechzen danach, Frieden zu haben. Ah. Sieht es der eine Grund? Mein Verstand sagt mir, dass wer ohne Gott leben will, darf es in Ewigkeit. Das ist die Hölle. Und der zweite Grund, warum ich an die Hölle glaube, habe ich dem Journalisten damals in dem Hotel in Oslo erklärt. Es gibt nur einen, der Bescheid weiß über die Ewigkeit. Kein Professor, kein Pastor, kein Bischof. Es gibt nur einen, der Bescheid weiß, was hinter der sichtbaren Welt ist. Versteht ihr? Wir leben in der dreidimensionalen Welt. Lass mal eben so erklären. In der sichtbaren, dreidimensionalen Welt. Es gibt noch mehr Dimensionen. Es gibt nur einen Einzigen, der Bescheid weiß, was hinter der sichtbaren Welt ist. Und das ist der, der aus der anderen Welt gekommen ist. Jesus, der Sohn Gottes. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Bitte hören Sie mir gut zu. Jesus hat gesagt, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Und viele sind, die darauf laufen. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige finden ihn. Das hat Jesus gesagt. Und wenn mir einer kommt und sagt, da glaube ich nicht an die Hölle, dann sage ich, ja Mensch, dem soll ich glauben, Ihnen, Herr Schulze, oder dem Herrn Jesus? Der weiß mehr Bescheid als Sie. Der weiß besser Bescheid als jeder Professor. Und wenn der es gesagt hat, dann traue ich dem das zu. Und dann fange ich an, mich zu fürchten vor der Hölle. Und so So fing meine Bekehrung an. Ich wollte nicht Pastor werden, ich war junger Offizier. Auf einmal ging mir auf, ich kann in die Hölle kommen. Da habe ich eine Todesangst gekriegt. Da konnte mir jeder Professor sagen, was er wollte. Ich weiß, man kann verloren gehen. Ich will nicht in die Hölle kommen. Wollt ihr in die Hölle kommen? Ja, da müsst ihr dazu tun. Da muss man umkehren. Der Herr Jesus, der Bescheid weiß, Leute, der hat gesagt, also ein tolles Wort ist das. Das verschlägt einen wie ein Atem. Steht in der Bibel. Fürchtet euch nicht vor denen, die euch totschlagen können. Vor so einem Mörder hätte ich doch Angst, du auch, ne? Da sagt Jesus, das sind kleine Fische, da brauchst du keine Angst vor haben. Das sind kleine Dinge, vor denen brauchst du nicht zu fürchten. Und dann fährt er fort. Fürchtet euch aber vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Und dann fährt er fort, so dass ihm kalt im Rücken selber, ja, vor dem fürchtet euch. Das ist Gott. Gott kann Leib und Seele in die Hölle werfen. Und er sagt, Jesus, vor dem fürchtet euch. Und da sagen die Leute in Gelsenkirchen, denken wir gar nicht dran, denn das tut ihr auf eigene Gefahr. Der Mann wurde sehr still, der Journalist, der sagte mir kein Wort mehr. Ich habe mich noch höflich verabschiedet von ihm und dann gingen wir auseinander. Ich hätte gern in seinem Herzen gelesen, was denkt er jetzt? Kein Mensch spricht heute mehr von der Hölle. Deshalb müssen wir es mal wieder tun. Und den Leuten sagen, hör mal, man kann als junger Kerl auf dem Weg in die ewige Verdammnis sein. Wenn ich so weit bin, und habe das den Leuten gesagt, da geht sofort ein Geschrei los. Ihr seid schon eine friedliche Versammlung hier, nicht? Aber in eurem Herzen schreit es vielleicht, wenn ihr mitgedacht habt. Jedenfalls da, wo ich so Diskussionen habe, in der DDR etwa, da stehen sie gleich auf und sagen, hören Sie mal, es gibt eine Hölle, ja. Ja, sie sagen doch, Gott ist ein Gott der Liebe. Ja, Gott ist ein Gott der Liebe. Und dieser Gott der Liebe wirft Millionen Menschen in die Hölle? Darauf kann ich nur sagen, Gott wirft uns nicht in die Hölle. Den Weg suchen wir uns selber. In der Bibel heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Dir und dir und dir und dir, versteht? Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Gott will nicht, dass nicht einer in die Hölle geht. Aber da gehen wir selber hin. Gott will was anderes. Und da muss ich mal eben eine Geschichte erzählen, damit noch keiner einschläft jetzt nicht. Ich habe mal so eine schöne Geschichte gehört, dass in einem schottischen Schloss so eine größere Gesellschaft versammelt war. Wisst ihr, da gibt es so offenes Kaminfeuer, da sitzt man so um das Kaminfeuer rum und da kam das Gespräch auf Religion. Und da sagt ein eleganter Herr, so ein großer Spötter, zu der jungen Hausfrau, und sie glauben alles, was in der Bibel steht. Ja, sagt sie, das glaube ich alles. Und da glauben sie auch, dass es eine Hölle gibt und dass Menschen verloren gehen? Ja, das glauben. Und da sagt dieser Spötter kein Wort, er geht quer durch diesen schönen Salon, da hängt in der Ecke ein Käfig mit so einem Wellensittich. Kennen Sie so Wellensittich, nicht so ein Papagei. Hängt so ein Wellensittich und dann nimmt er den Wellensittich raus und schickt sich an, den in das offene Kaminfeuer zu werfen. Und da fällt die Dame ihm in den Arm und sagt, mal stopp, das hat der Vogel ihn getan. Und da lacht der Herr und sagt, der kleine Papagei tut Ihnen leid und Ihr sogenannter Gott der Liebe wirft Millionen Menschen in die Hölle. Und da sagt die junge Frau, Sie irren. Gott wirft uns nicht in die Hölle. Den Weg wählen wir selber. Wir übertreten seine Gebote. Wir leben ohne ihn. Wir tun, was vor ihm nicht taugt. Wir marschieren allein in die Hölle. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und das ist die Botschaft, die ich heute Abend an euch habe. Gott will, dass ihm geholfen werde. Und da hat er was ganz Großartiges getan. Ich drücke es gern so aus. Er hat die Mauer zerschlagen, die ihn von uns trennt, und hat der Welt seinen Sohn gesandt zum Heiland. Und Jesus ist gekommen, Menschen von der Hölle zu erretten. Seht ihr mal, das ist der, wenn ihr mal das Neue Testament lest, das kann man gar nicht verstehen, wenn man nicht im Hintergrund, soll ich so sagen, den glutroten Schein der Hölle sieht. Als der Petrus, ihr kennt doch die Geschichte an Petrus, am ersten Pfingsttag, ja, wo so 3000 Menschen zum Glauben kamen. Stell dir mal, was die Versammlung war. Hm? 3000 kamen zum Glauben. Und da hat der Petrus gepredigt, ein Satz, lasst euch erretten. Ja Mensch, das hat doch bloß einen Sinn, wenn du in Gefahr bist, verloren zu gehen, nicht? Das ist im Hintergrund der Bibel. Jesus ist als Erretter gekommen. Und nun habe ich euch das zu sagen. Bitte seht zu, dass ihr nicht verloren geht. Seht zu, dass ihr nicht in die Hölle kommt. Dazu ist Jesus gekommen. Und wisst ihr, jetzt wirbt um eure Herzen nicht der Pastor Busch aus Essen, nicht? Sondern es wirbt um eure Herzen der Herr Jesus, der Herr Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jetzt muss ich gleich eben sagen, wenn ich Jesus sage, dann kommt immer einer und sagt, ach ja, Jesus, das war ein Mensch wie wir. Und der andere sagt, Jesus, das war so ein Religionsstifter. Da sage ich, Moment mal, Sie meinen offenbar was ganz anderes. Der Jesus, von dem ich rede, ist der Sohn des lebendigen Gottes, der aus der anderen Welt gekommen ist. Und nun will ich Ihnen was sagen. Sie können ihn wegstoßen, sage ich wieder. Sie können ihn wegstoßen und haben damit ewige Verdammnis erwählt. Ist Ihnen das klar? Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Leben noch mal eine Warnung kriegen. Das weiß ich nicht. Aber Sie müssen heute Abend sich klar werden, ob Sie Jesus wollen und errettet werden wollen oder ob Sie wegstoßen wollen. Machen Sie bitte den Ernst der Situation klar. Wir reden hier keine Märchen, sondern hier geht es um die Erkenntnis der Wirklichkeit. Oh, sagt mir mal einer, Sie wollen Leuten was Angst machen. Sag ich, nein. Nein, ich möchte euch zeigen, was wirklich ist. Die ganze Welt macht euch dumm, liebes junges Volk. Die Welt macht euch dumm. Ich möchte Ihnen die Wirklichkeit zeigen. Und wenn wir hier von Jesus reden, dann ist das nicht so ein kleiner religiöser Aufputz für Ihr Leben, sondern geht es hier so, wie Moses sagte, ich lege euch vor, Leben und Tod. Und nun muss ich von Jesus reden. Und das tue ich am allerliebsten. Jesus, der von der Hölle errettet. Ich muss aber eben hier einfach ganz persönlich sagen, seht, ich könnte hier nicht so reden zu euch, wenn ich nicht im Grunde eben meine eigene Lebensgeschichte erzähle. Lass mich das ruhig mal eben sagen, wie ich im Ersten Weltkrieg als junger 18-jähriger oder 18-jähriger Offizier war. Ach, war alles vor uns gefallen. Wir führten mit 18 Jahren eine Batterie. Es war entsetzlich. Und dann fällt neben mir ein Freund. Ich war so fern von Gott wie nur denkbar. Und dann ist auf einmal neben mir einer tot, mit dem ich eben noch gesprochen habe. So alt wie ich. Und da stehe ich vor der Leiche und sage, wo bist denn du hin? Und auf einmal überkommt es mich, der steht jetzt vor dem heiligen Gott. Und dann habe ich einen tödlichen Schrecken bekommen. Wenn ich jetzt einen Schuss kriege, dann stehe ich vor Gott und ich habe ohne ihn gelebt. Dann muss ich in Ewigkeit ohne ihn leben. Da bin ich ja verloren. Die haben mich gebetet. Ich habe sein Wort nicht gelesen, habe seine Gebote nicht gehalten. Da bin ich ja verloren. Da habe ich eine ein entsetzliche Angst bekommen. Oh Gott, ich lasse mich doch nicht fallen. Da kam ein Bursche mit dem Pferd, ich bin aufgestiegen, habe auf den Sattel zum ersten Mal die Hände gefaltet. Lieber Gott, lass mich nicht tot gehen, ehe ich Frieden mit dir habe. Da hätte ich meinen letzten Pfennig gegeben, wenn ich einen Vortrag hätte hören können, wie ich ihn euch heute Abend halte. Aber kein Mensch hat mir gesagt, was ich tun soll, dass ich nicht in die Hölle komme. Wenn ich meine Kameraden fragte, sagten sie auch trinken Cognac. Mensch, wer macht sich denn so Gedanken darüber, nicht? Und dann geschah es nach einem Vierteljahr, dass ich auf wunderbare Weise ein neues Testament in die Hand kriegte und schlage auf und lese, dass Jesus gekommen ist, Sünder zu erretten. Mensch, habe ich gesagt. Sünder bin ich, braucht mir keiner was zu erzählen. Errettet werden will ich. Wenn Jesus der Mann ist, der errettet, dann muss ich Jesus finden. Und dann kam die Stunde, wo ich ihm mein Leben gegeben habe und seitdem gehöre ich ihm und seitdem habe ich keine andere Melodie mehr als ihr müsst Jesus finden. Ihr müsst Jesus finden. Ich bin glücklich, Mensch, dass hier ein Saal voll Jugend ist, den ich sagen darf, ihr müsst Jesus finden. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Da saß ich im Gefängnis, als Hitler regierte. Da wollten sie nicht, dass es Jugendpfarrer gibt. Da wurde ich mal rausgeholt, wisst ihr so. Das kann ich gar nicht schildern. Kragen weg, Krawatte weg, dass man sie nicht aufhängt und so. Nicht? Ungewaschen, halb verhungert, wurde ich rausgeholt und vor so Beamte geführt. Und da sagten die, Pastor Busch, hören Sie mal, wir haben gemerkt, Sie sind gar nicht so übel. Sie sind gar nicht so übel. Nur dass sie immer von Jesus reden. Sie können jetzt aus dem Gefängnis gehen, wenn sie aufhören, Jugendpfarrer zu sein. Und wenn sie versprechen, dass sie jungen Leuten nichts mehr von Jesus sagen. Wissen Sie, wir werden dafür sorgen, dass in 10 Jahren kein junger Mensch in Deutschland mehr weiß, wer dieser Jesus ist. Dafür werden wir sorgen. Es sind fast 20 Jahre seitdem vergangen. Seht ihr? Der Mann, der das sagt, hat es hier hängen. Und ich darf jungen Menschen von Jesus sagen. Könnt ihr euch denken, wie mir zumute ist. Jesus errettet von der Hölle und vor allem. Und jetzt muss ich noch ganz kurz eben sagen, wieso und warum Jesus rettet. Schläft einer? Alles noch wach? Das Fräulein da hinten, das vorhin schlafen wollte, nein, aber okay, das muss ich eben noch sagen. Seht, lasst mich 2 Dinge dazu sagen. Erstens, Jesus errettet, wenn ich euch das sagen könnte, das Herz bewegt, weil er mir meine Sünden wegradiert. Ist ja toll. Wisst ihr, in eurem Leben ist doch vieles, was keiner wissen darf. Vieles, womit ihr nicht vor Gott stehen könnt. Mensch, man muss seine Vergangenheit loswerden, ja? Kein Mensch nimmt dir deine Vergangenheit, deine Sünden, deine Schuld ab. Nur Jesus. Und wisst ihr warum? Weil der dafür gestorben ist. Wisst ihr, lass mich mal so erklären, da stand ich vor dem Gericht Gottes und Gott sagte, du hast das Gebot übertreten und das, du bist verloren. Da habe ich gesagt, ich bin verloren. Und dann schrie einer, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann drehe ich mich rum und sehe Jesus am Kreuz. Und da hat den der Zorn Gottes getroffen an meiner Stadt. Für dich ist Jesus gestorben am Kreuz. Hast du schon gehört, wie Jesus gestorben ist am Kreuz? Für dich, Mensch, wenn du allein auf der Welt wärst, wäre Jesus am Kreuz gestorben. Für dich. Man muss ja noch Hornhaut auf der Seele haben, wenn einem das nicht bewegt, nicht? Da hat er für meine Sünden ins Gericht getragen. Und da sind sie abgetan. Wenn meine Sünden auf Jesus liegen, liegen sie nicht mehr auf mir. Jesus vergibt Sünden. Ich kann euch sagen, wie gesagt, ich war 18, 19 Jahre, wie ich das erfuhr. Da habe ich ihm alles bekannt und ich weiß, seitdem ist es abgetan. Das kommt nie mehr zur Sprache. Mensch, da kannst du so springen, wenn du das erfährst. Jesus vergibt Sünde. Da muss ich noch mal eine nette Geschichte erzählen. Da hatte ich mal in einem Riesensaal im Kongresssaal in Zürich, das ist in der Schweiz, einen Vortrag. Und war so richtig rammelvoll, wie es morgen Abend hoffentlich ist, wenn ihr mir mithelft. Und da hatten so verschiedene keinen Platz und standen so an der Wand. Und da waren zwei Herren, die fielen mir auf, weil der eine so ein schönes, schmales Bärtchen hatte. So ein schwarzes Manjou-Bärtchen nannten wir das. Fiel mir auf, so elegant. Und wie ich in meinem Vortrag sagte, Jesus ist der Einzige, der eine Sünde ausradieren kann, weil er dafür gestorben ist. Da sah ich, wie der Herr sich seinem Nachbarn neigte und dem lächelnd was zuflüsterte. Ich verstand es nicht, war weit weg, versteht ihr, einen riesen Saal mit 4000 Menschen. Aber ich begriff, was er sagte, so etwa, ach Mensch, Sprachengeschwätz, wer interessiert das, Vergebung der Sünden, das ist doch der alte Kohl. Und da packte mich ein Zorn. Ich weiß wohl, man soll keinen Zorn kriegen, aber ich kriege ab und zu einen, ist nichts zu machen. Braucht mir jetzt keiner einen Brief zu schreiben, das wäre nicht richtig. Und da habe ich gesagt, Moment mal, jetzt will ich mal eine Minute Pause machen. Und da soll jeder sich ja oder nein meine Frage beantworten. Ich stelle eine Frage und ich mache eine Minute Pause, dass jeder sich mit ja oder nein beantworten kann. Meine Frage lautet, verzichten Sie für alle Zeiten darauf, dass Ihnen Ihre Schulden vergeben werden. Ja oder nein? Verzichten Sie darauf? Wollen Sie darauf sterben, dass Sie gut sind, dass Sie es nicht brauchen? Wollen Sie in alle Ewigkeit darauf verzichten, dass Ihnen vor Gott Ihre Sünden vergeben werden? Ja oder nein? Nur eine Pause. Große Stille. Und dann sah ich, wie der Herr auf einmal ganz bleich wird und sich zurücklehnt an die Wand. Und da merkte ich, nee, das möchte er doch nicht, ne? Für alle Zeiten. Mensch, dann brauchst du heute einen Heiland, der dir Sünde vergibt. Du solltest heute Abend ganz für dich gehen und sagen, Herr Jesus, ich möchte nicht mehr ohne dich leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich muss dir auch eine Menge Sünden aus der Vergangenheit bekennen. Und das Zweite, warum Jesus errettet, Jesus gibt einen neuen Geist. Ich kann auch sagen, er macht Ketten los. Ketten. Es sind Jungs und Mädels hier, die sind in trüben Bindungen. Sie wissen, was ich tue, ist nicht recht. Aber ich komme nicht raus. Nein, du kommst auch nicht raus. Ohne Jesus kommst du nicht raus. Aber Jesus ist für dich gestorben, um dich aus den Ketten des Teufels rauszuholen. Du sollst nicht in die Hölle, du sollst jetzt nicht im Teufel gehören, du sollst nicht in der Sünde leben. Gott will das nicht und darum hat er seinen Sohn geschickt. Christentum besteht nicht darin, dass ich euch befehle, werdet anders, das könnt ihr gar nicht. Sondern darin, dass ich euch die frohe Botschaft sage. So sehr hat Gott euch geliebt, euch, wie ihr da sitzt, dass er seinen Sohn sandte, auf dass alle, die sich dem ausliefern, nicht in die Hölle kommen, sondern das ewige Leben haben. Ach Gott, gebe, dass ihr dabei seid. Er ist hier. Bleibt sitzen, ja? Wir können mit ihm reden. Er ist hier. Herr Jesus, du lebst ja. Du bist nicht im Grabe geblieben. Hier sind eine Menge Jungs und Mädels, die haben große Sehnsucht nach dir. Die haben Heimweh nach dir. hilf ihnen, dass sie dich finden und durchbrechen und glauben können, dass du sie erkauft hast mit deinem Blut. Amen.